Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier hört ihr immer mindestens zwei Menschen sprechen über einen Predigttext, über den bald gepredigt wird. Und heute hört ihr zwei bekannte Stimmen, nämlich die von uns, Astrid und Lydia. Hallo Lydia.
Hallo. Hallihallo.
Wir sind beide Teil des Stückwerk-Teams und deswegen hört ihr uns, wenn ihr uns öfter hört, also den Podcast öfter hört, dann hört ihr auch uns ab und zu, weil wir immer wieder Aufnahmen machen. Genau, und wir sprechen heute über den Predigttext der Osternacht und im Stückwerk-Team haben wir uns überlegt, ob wir zu diesem Feiertag oder zu diesem Anlass überhaupt eine Folge aufnehmen, weil wir aus unserer Erfahrung viele Osternächte kennen, in der die Predigt tatsächlich keine zentrale Rolle spielt. Und wir haben uns aber entschieden, doch eine zu machen. Lydia und ich hatten Lust und Zeit. Und Lydia, was ist für dich so das Besondere an der Osternacht?
Ja, ich merke, dass das einer meiner Lieblingsgottesdienste tatsächlich ist. Und sehe es aber auch so, die Predigt ist da bei mir nachgeordnet. Für mich ist es echt so ein Gottesdienst, wo ich was spüren will und erleben will und irgendwie ins Fühlen komme und in eine schöne Stimmung und eine ganz, also es ist so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre eben. Und ich möchte da nicht viel erklärt bekommen. Ich möchte auch als Pfarrperson selber nicht viel erklären und so müssen, sondern ich will, dass wir da miteinander was erleben von diesem Osterereignis und im besten Fall uns irgendwie anstecken lassen von dieser Freude, die da an diesem Morgen aufbricht. Und deswegen ist es wirklich einer meiner liebsten Gottesdienste und deswegen freue ich mich sehr, endlich Astrid mit dir mal wieder eine Aufnahme machen zu können.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir wollen uns trotzdem, weil wir ein Predigt-Podcast sind, uns zuerst an dem Predigttext, der laut EKD-Perikopenordnung uns gegeben ist, erstmal orientieren und dann weitergucken, was die sonstigen Texte und vielleicht auch Lieder uns sozusagen an Gedanken schenken für die Gestaltung dieses Gottesdienstes oder was eben wir auch selbst aus unserer Lebenswelt da dazulegen können. Der Predigttext ist super kurz. In dem Fall steht im Johannesevangelium im 5. Kapitel die Verse 19 bis 21. Und da der so kurz ist, haben wir gedacht, wir lesen euch zwei Versionen vor, zwei Übersetzungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt mit der Basisbibel beginne.
Das klingt gut.
Und hoffe, ich habe die richtig eingestellt. Wenn es doch nach Luther klingt, dann habe ich es falsch notiert. Nein. Also, ich lese aus dem Internet, aus der Basisbibel. Johannes 5, Vers 19 bis 21. Jesus erwiderte auf die Vorwürfe der jüdischen Behörden. Amen, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut genauso auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Taten zeigen. Taten, über die ihr staunen werdet. Der Vater weckt die Toten auf und schenkt ihnen das wahre Leben. Genauso schenkt auch der Sohn das wahre Leben den Menschen, denen er es geben will.
Ja, und weil das eine doch recht männlich dominierte Perspektive ist, es kommen ja irgendwie nur männliche Pronomen in diesem Text vor und Bezüge. Und natürlich mit unserem Hintergrund denken wir bei Vater und Sohn ganz schnell an Gott und Jesus Christus. Gott, Vater und Jesus Christus. Und deswegen möchte ich gerne die Bibel in gerechter Sprache aus diesem Internet daneben legen. Auch die kann man nämlich online lesen. Und ich lese auch da die Verse 19 bis 21. Deshalb antwortete Jesus und sagte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, das Kind kann nichts von sich aus tun, wenn es nicht die Eltern etwas tun sieht. Was nämlich jene machen, das macht genauso auch das Kind. Denn die Eltern lieben das Kind und zeigen ihm alles, was sie selbst tun. Und noch größere Taten als diese werden sie ihm zeigen, damit ihr staunt. Denn wie Gott als Vater und Mutter die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch das erwählte Kind lebendig, welche es will. Und das klingt tatsächlich in meinen Ohren echt nochmal ganz anders und es ruft ganz, ganz andere Bilder hervor in dieser Weite, dass es so um diese Eltern-Kind-Beziehung geht. Und da habe ich so gemerkt, ist für mich lebensweltlich, ist es viel schneller anknüpfbar, weil genau das kenne ich, dass Kinder nachahmen, was ihre Eltern tun oder größere Geschwister. Und das hat mir gut gefallen, dass da so diese Weite erstmal aufgemacht wird im Text oder in der Übersetzung eben. Mhm.
Total. Ich danke dir auch, dass du diese Übersetzung eingebracht hast. Ich habe nämlich wirklich so, hatte einfach wirklich so pure dogmatische Assoziationen ins Studium rein, so Vater und Sohn, Reziprozität, sie sind eins, und im Johannesevangelium geht es die ganze Zeit irgendwie darum, dass Jesus seine Vollmacht vom Vater rechtfertigt. Gerade in den Versen davor hat er ja schon Wunder getan, was eben die jüdischen Behörden, wie sie hier auch in Vers 19 noch genannt sind, provoziert, weil sie sagen, das ist Gotteslästerung, wenn du sagst, du bist gleich wie der Vater und so weiter. Und von daher danke ich dir für diese Übersetzung, die wirklich, finde ich, wesentlich lebensweltnah ist. Und mir fällt eben ein, dass ich im Neuen Testament, jüdisch erklärt, aber zu Vers 19 was gelesen habe zum Thema Nachahmung. Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, es ist ja irgendwie aus der Lebenswelt bekannt, dass Kinder ihre Eltern oder großen Geschwister nachahmen. Genau. Und hier steht aber eben, dass hier mit nicht die, da steht sklavische Nachahmung gemeint ist vom Sohn und zum Vater hin, sondern eher so, dass er in besonderer Weise in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen handelt. Was quasi wieder in diese Richtung gehen würde, die halt dieses Vollmacht vom Vater und so weiter geht, aus meiner Perspektive jetzt. Wobei ich das mit der sklavischen Nachahmung, das finde ich noch ein bisschen kurz und kann ich quasi als bloße Fußnote irgendwie nicht so richtig einordnen.
Aber das ist also, es ja sicherlich. Also dass diese ganze Frage nach, wie eng sind hier Jesus und Gott, Vater irgendwie verbunden, das ist ja wirklich der Kontext, wie du gesagt hast, der auch schon vorher im Kapitel und woher bezieht Jesus seine Autorität und so weiter. Das würde ich gar nicht leugnen wollen, aber ich merke trotzdem, dass quasi diese Bilder jetzt zum Beispiel in Vers 20, die Eltern lieben das Kind und zeigen ihm alles, was sie selbst tun. Auch sowas irgendwie, wo gebe ich als Elternteil was weiter in die nächste Generation, was mir wichtig ist? Ne? Also jetzt beispielsweise in der Glaubenspraxis ist es ja super relevant, dass ich als Kind aus einer Nachahmung lerne. Ne? Das wissen wir irgendwie, dass es wichtig ist, andere Personen zu erleben, die im Glauben stehen oder wie sie ihren Glauben leben, dass man dadurch einen Zugang gewinnen kann als Kind. Und auch diese Abhängigkeit von Kindern, von ihren Eltern erstmal, ne, irgendwie das Kind kann es nicht von sich aus tun, sondern Kinder haben eine krasse Abhängigkeit von ihren Eltern. Also da merke ich einfach, das ist für mich sehr, sehr nahbar. Und nicht zuletzt dieses ganze Spiel rund um Ostern, dass es um Lebendigkeit geht. Also wenn lebendig, dann sind das doch Kinder. Also das pure Leben und alles, was irgendwie damit verbunden ist und was ausbricht aus irgendwie einer Starrheit oder Toten, das sind Kinder, die irgendwie alles anders machen und lustige Zwischenkommentare und unerwartete, spontane Dinge. So. Also das ist für mich wirklich Leben, was da ganz klar irgendwie spürbar wird, eben anhand von Kindern.
Ja, ich finde es echt interessant, weil ich habe in der Vorbereitung auf den Text überhaupt gar nicht an diese Kinderperspektive gedacht. Und zugleich leuchtet mir das jetzt total ein und finde ich es sehr naheliegend, das fruchtbar zu machen für diesen Gottesdienst, zu sagen, wie freuen sich eigentlich Kinder und wie irritieren Kinder auch mit dem, wie sie mit Realität oder gegebenen Strukturen und Mechanismen, wie wir kommunizieren und welche Dualismen wir zeichnen in der Welt und so, wie die damit umgehen, auch spielerisch, wie irritieren sie damit eigentlich? Und dass das ja, wie auch immer wir die Auferstehung verstehen, ja auch eine sehr irritierende Angelegenheit ist, die irgendwie eben diesen Dualismus von Tod und Leben eigentlich aushebt. Also und sagt irgendwie, es gibt eben auch eine Möglichkeit, durch den Tod hindurchzugehen und dann wieder neues Leben entstehen zu lassen oder das Leben zurückzuholen oder das Leben eben, dass das Leben den Tod umschließt oder integriert in seine Energie. Also, ich meine, wir haben das natürlich überhaupt im Frühling und auch jetzt in einem der vorgeschlagenen Wochenlieder mit dem Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, also dieses Aufblühen aus scheinbar toten Zweigen oder toten Zwiebeln oder also aus der Stille sozusagen, aus der Erde entsteht neues Leben und es blüht auf. Also das ist ja ein bekanntes Symbol, was, finde ich, da ja auch gut aufgenommen werden kann und einfach auch anschlussfähig ist, weil, glaube ich, auch viele, viele Menschen sich immer wieder freuen, wenn dann wieder was zu sehen ist an den Zweigen und zu riechen an den Blumen und so. Genau. Und das ist ja irgendwie doch auch irritierend oder faszinierend. Also ich bin jetzt neulich auch mit einem Kind durch die Innenstadt gegangen in Tübingen, das irgendwie so seine Finger dann in so einen Blumentopf gesteckt hat und gefragt hat, was ist da drin? Man hat halt nur Erde gesehen. Und dann haben wir auch kleine Samen entdeckt, die da drin verborgen lagen. Und ich schätze mal, dass die Person, die Samen da reingetan hat, vielleicht jetzt nicht so sich gefreut hat, dass wir die durcheinander gebracht haben. Aber es war ja für dieses Kind eben so eine Erkenntnis, dass da doch was drin ist. Und ich habe gesagt, lass mal nochmal in ein paar Tagen vorbeigehen, vielleicht sehen wir schon was. Und das ist ja wirklich irgendwie, finde ich, nach wie vor unglaublich. Das Leben entsteht da, wo wir es nicht sehen können. Also ich finde wirklich dieses Glaube entgegen dem, was wir sehen, immer wieder eine Herausforderung. Und das ist natürlich in der Ostergeschichte besonders drängend, sozusagen, oder?
Ja. Und ich merke immer, dass ich diese Bilder jetzt zum Beispiel, wie du es auch beschreibst, mit der aufbrechenden Natur und so, die holen mich sehr unmittelbar ab. Und das, was ich vorhin meinte, ich will auch irgendwie abgeholt werden in diesem Gottesdienst auf einer ästhetischen Ebene oder auf einer emotionalen, was angeboten bekommt, woran ich mich anknüpfen kann und so. Da funktionieren diese Naturbilder für mich sehr, sehr gut und die geben da ganz viel mit. Mhm. Oder auch diese ganze Symbolik eben von die Osternacht. Wir beginnen noch im Dunkeln und dann, ja, ich kenne es dann eben, dass erstmal irgendwie eine Osterkerze angezündet wird und dann von dieser Osterkerze eben weitergehend alle GottesdienstbesucherInnen irgendwie ein Licht entzünden können. Dann breitet sich das Licht im dunklen Kirchraum aus, dann geht draußen die Sonne auf. Also diese ganze Metaphorik mit es wird Licht und es wird wieder hell, ein neuer Tag und so. Das ist für mich was ich wirklich feiere und was ich sehr, sehr schön finde. Und gleichzeitig merke ich schon auch, dass ich diese Spannung auch nicht auflösen kann. Und vielleicht ist es auch gut, die gar nicht aufzulösen, dass ich natürlich an Ostern noch mehr feiere, als dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Was wunderbar und wunderbares Werk Gottes ist, so mit aller Schöpfung und Natur, die blüht und wo aus einem Korn irgendwas aufbricht. Und diese Bilder, ich brauche die ja, um irgendwie da überhaupt was spüren und greifbar machen zu können. Und gleichzeitig merke ich, es geht sogar noch darüber hinaus. Und das ist das, was für mich ganz schön so in diesem Vers 20 dann da angedeutet wird. Es wird noch größere Werke geben, sodass ihr euch wundern werdet und staunen werdet. Also bei all dem, was doch da drin schon liegt, ist, wir glauben noch mehr. Wir glauben, dass die Lebendigkeit und das Leben eben nicht endet, wenn wir sterben, so auf diesem Leben. Also es geht um dieses irdische Leben, was immer wieder durchbricht, was aus todbringenden Strukturen irgendwie schafft, sich durchzubrechen, wo Menschen widerständig sind und aufstehen gegen todbringende Strukturen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es noch um was anderes geht. Also, und das irgendwie so wachzuhalten, dass dieses beides das ganz irdische Leben, das siegt, und gleichzeitig auch die Hoffnung darauf, dass es weitergehen wird, dieses Leben.
Total. Und das eben, ja, genau. Also einmal, dass es nach dem Tod weitergeht und zugleich eben auch, dass diese göttliche Wirklichkeit schon jetzt anbricht. Also das ist auch, was das Neue Testament jüdisch erklärt, sagt, hier haben wir eine schöne Spannung zwischen präsentischer und futurischer Eschatologie, um jetzt nochmal so theologische Termini zu droppen. Und was ich auch eigentlich schön finde an diesen zwei vorgeschlagenen Wochenliedern, nämlich Korn, das in die Erde, auf das ich gerade schon eingegangen bin, und Christus erstanden, also ich finde, die haben auch in sich schon so eine Spannung, melodisch und und eben auch vom Fokus her, also Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, ist irgendwie auch so ein, eben dieses Naturbild und sehr greifbar und Christ ist erstanden auch. Ich finde in dieser, für mich als mitteleuropäische Person des 21. Jahrhunderts und damit auch eben mit irgendwie mitteleuropäischer Musik und so eher so klassischer Musik, sozialisierten Personen, was da so irritierend ist, auch ist diese Dissonanz an dem Christus erstanden. Oder also für mich klingt das dissonant. Irgendwie dieses Christus erstanden. Das sind ja so crazy Tonfolgen, die eigentlich für mich gar nicht so freudig klingen erstmal. Ich kenne mich nicht so richtig gut aus mit dieser Art der Musik, weil das ja, glaube ich, dann in der Tonfolge schon irgendwie diese Freudenbotschaft ausdrückt. Also je nachdem, wie man Halleluja auch singt oder Ehre sei Gott, ne, gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Aber ich bin da wiederum in Württemberg sozialisiert worden und hier wird nicht so viel liturgisch gesungen, leider. Naja, aber jedenfalls, Christus erstanden, finde ich, hat schon dieses mächtige Babam, so dieses Gott als herrschende Kraft tritt so unweigerlich und unübersehbar in unsere Mitte auf der Welt, dass wir es nicht mehr übersehen können, weil diese irgendwie eben dieses Strahlen Gottes einfach alles erleuchtet und wir uns dem gar nicht entziehen können. Was eben man sonst sagen kann, ja, irgendwie, ob ich jetzt bildhaft gesprochen, jetzt meine Finger in die Erde steck und guck, ob da irgendwie noch ein Samenkorn drin ist. Also ob ich Gott suche in dem, was mir die Welt bietet oder nicht, ist mir überlassen. Nee, eben an Ostern finde ich, also das Bild jedenfalls sagt, nee, du kannst dich dem gar nicht entziehen. Du kannst es nicht entscheiden, weil Gott ist so, so präsent, dass du es gar nicht übersehen kannst. Das finde ich irgendwie schon ein starkes Bild und ich mag es.
Also ich stimme dir zu bei dieser ganzen Christus erstanden Nummer, dass das so ungewöhnliche Klänge sind und ich finde es auch gut, das quasi so rumzudeuten, ja, weil es diese Ambivalenz und diese Fremdheit in all dem ja auch behält. Und gleichzeitig muss ich daran denken, letztes Jahr habe ich die Osternacht in der Gemeinde gefeiert und da kam ein jugendlicher Teamer in diese Osternacht und meinte zu mir, ich komme gerade von einer Party. Und es ist so cool. Ich habe einfach die ganze Nacht gefeiert und jetzt feiere ich noch Ostern hinten dran. Und ich dachte mir so, ja, ja. Mann, ey, der fühlt es doch jetzt gerade wirklich. Der hat die ganze Nacht durchgetanzt, sieht den Morgenschimmer und denkt, jetzt ist auch noch die richtige Zeit, irgendwie in die Gemeinschaft und Gemeinde zu gehen und irgendwie ja Gott zu feiern und zu loben und dieses Leben. Und eben da drin schon auch, also ja, es darf ein Christus erstanden und gleichzeitig, ey, können wir nicht auch mit anderen Klängen in diesem Gottesdienst operieren und ungewöhnliche andere Lieder, wo irgendwas mit Gemeinde kann mitsingen oder keine Ahnung, ich denke schnell immer an We Shall Overcome, was irgendwie so ein klassisches Lied ist, was irgendwie eine Hoffnungsperspektive mit reinträgt, wo viele irgendwie auch mitsingen können, wo Klänge sind, die ja stark sind. Oder vielleicht kann es auch was Musikalisches sein, was gar nicht mit Gesang ist, sondern was jetzt wirklich eher was Rhythmisches ist oder so, ne? Also, ja.
Ja. Was halt lebendig. Ja, We Shall Overcome finde ich eine gute Idee. Also, genau. Was eben so sehr nochmal diese präsentische Dimension von Heil und das, was uns lähmt und beugt, überwindet, ausdrückt. Und waren wir zusammen da auf dem Kirchentag bei diesem Elektro-Gottesdienst mit an Nicole Heinrich auch? Genau, Kirchentag 2023. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele so Techno-Gottesdienste oder so, wo man wirklich in der Kirche tanzt. Und für mich war das wirklich eine sehr prägende spirituelle Erfahrung, in der Kirche tanzen zu dürfen, in einem Gottesdienst. Und zwar halt tatsächlich halt mehr so clubmäßig und nicht kein Reigen. Also das ist wirklich, und das hat für mich schon auch so was Anbetendes, ne? Wenn du alle zusammen auf die gleiche Musik mit dem gleichen Rhythmus tanzt und damit anbetest und dann eben noch Abendmahl in den Seitenkapellen. Also es war wirklich für mich ein wie gesagt, also sehr, sehr prägend und hat mich lange noch in meiner Spiritualität irgendwie
auch begleitet. Ja, und ganz genau, das war auch mein Hintergrund, dass ich so dachte, hey, wenn wir in der Kirche tanzen, dann ja wohl in der Osternacht, oder? Also das ist doch der Gottesdienst, wo wir einfach das Leben feiern. Und also da sich irgendwie, natürlich je nachdem, ne, was da jetzt eure Gottesdienstgemeinde ist und was es da vielleicht für tradierte Formen und so gibt, aber vielleicht kann eben auch was ganz Neues daneben gestellt werden, ja? Dass irgendwie doch Techno-Klänge in dieser Kirche klingen und Menschen einfach feiern und tanzen, ja? Und weil es eben auch das ist, ich werde da anders mit reingenommen. Also ich erlebe doch mich und meinen Körper und mein Dasein in dieser Gemeinschaft, in dieser Stimmung, das Leben zu feiern, ganz, ganz anders, als wenn ich nur in der Kirchenbank sitze und irgendwas an mir geschieht. Mhm. So.
Ja, total. Ja. Also vielleicht ist es jetzt für dieses Jahr ein bisschen kurzfristig für euch auch in der Planung, aber das heißt eigentlich für 2025 wäre sozusagen die Nacht zum Durchfeiern mit abschließender liturgische Osternacht. Man könnte auch sagen, dann können die Leute dazukommen, die jetzt nicht zum Techno-Dancen in der Nacht kommen wollen und haben doch was Liturgisches. Oder man macht eine Techno-Osternacht.
Ja, man kann also, so eine
feel free. Ich war tatsächlich
3-Tage-Wachparty, finde ich. Also weil das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir warten diese 3 Tage. Also wir überbrücken irgendwie diese Leerstelle zwischen Karfreitag bis Ostern.
Ja, genau. Nur Freitag darf man halt nicht tanzen, wenn wir das als Kirchen anfangen. Hochpolitisch. Naja, nee, aber ich war tatsächlich auch schon in unterschiedlichen Gemeinden zu unterschiedlichen Zeiten in Osternächten. Also ich glaube, das früheste war irgendwie so um 9 oder 10 und dann irgendwie um Mitternacht. Oder halt dann, so bin ich geprägt worden, eher so um 5:30 morgens. Fand aber das um Mitternacht auch gar nicht so schlecht. Vor allem war das auch echt eine spannende Sache, weil wir, glaube ich, um Mitternacht zum Glockenschlag, also genau, die hat, glaube ich, 23 Uhr angefangen. Um Mitternacht zum Glockenschlag gingen wir vor die Tür. Da gab es dann das Osterfeuer und davor war die Kirche dunkel sozusagen. Dann kamen wir wieder in die Kirche rein und die Tür damals, die sozusagen verschlossen war, war dann verwandelt, dass sie offen stand und so ein Blumenweg sich aus dieser Tür heraus entfaltet hat. Also es ist nicht, also ich fand es einfach auch so bühnenbildnerisch richtig gut und ich glaube, die lassen sich jedes Jahr da was anderes einfallen im Stadtkloster Segen in Berlin. Und das war schon für mich irgendwie auch sehr schön. Vor allem danach gab es Frühstück mitten in der Nacht um 1:30 und halt doch im Kirchraum in so einer, also jetzt irgendwie klar, es ist keine klassische irgendwie landeskirchliche Gemeinde, aber dennoch irgendwie eine traditionell geprägte Kirche und Kirchraum. Und die Leute waren auch, sag ich mal, also irgendwie viele zwischen eher 40 und 70. Und das waren jetzt nicht so die Leute, die Nächte durchfeiern in Berlin. Das war mein Eindruck. Und das fand ich schon auch total verrückt. Ich bin dann irgendwie so um 3 ins Bett und war völlig irgendwie verstört auch so von meinem Biorhythmus. Und das war aber auch geil irgendwie. Ja, also Osternächte. Vielleicht sollten wir eigentlich einfach mal so sammeln, was es für unterschiedliche Konzepte gibt. Weil ich finde wirklich, dieser Anlass bietet so viel Freiheit. Ja.
Und genau, ich kenne das auch so aus der katholischen Tradition, dass man eben abends schon groß beginnt mit Osterfeuer und so. Jetzt letzt war ich in einer äthiopisch-orthodoxen Kirche, da ging es dann erst quasi ab Mitternacht richtig los und vorher war vieles so irgendwie wie so Vorbereitungen und so. Und ich glaube, für mich ist es auch, wie du sagst, diese große Freiheit und da drin einfach klare liturgische Entscheidungen zu treffen. Also wo ist der Moment, an dem ich quasi diese Ambivalenz, die ja schon den Gottesdienst prägt, aber wo ich irgendwie klar sage, ab jetzt feiere ich das Leben so, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr in der Osternacht war das bei uns sehr stark so aufgebaut mit so einem Wendepunkt, wo eben das Licht verteilt wurde, wo dann das Christus erstanden, wo irgendwie der Herr ist auferstanden, ganz anders nochmal zum Klingen kam auf verschiedene Weisen. Und vorher waren ganz viel so dieses Klagende, was ja eben auch da ist und war. Also dass dieses fehlende Eingreifen Gottes oder dieses, wo überall ich beklage, wie diese aktuelle Situation ist in der Welt und das Leid und der Schmerz, das ist ja eben genau auch was, wo wir herkommen aus diesen 3 Tagen. Und dem irgendwie auch nochmal Raum zu geben und dann aber das andere, wie du sagst, dem, also das breitet sich aus. Und diese Erfahrung, Gott ist da und die Nähe Gottes ist da und in dieser Gemeinschaft fühlbar und es breitet sich unmittelbar aus, wenn das miteinander geschieht und ne, sei das dann eben auch, wie du sagst, ey, mit gemeinsamen Mahl feiern und essen und Musik teilen, mit anderen diesen Kirchraum anders zu nutzen, irgendwie diese Freude wirklich miteinander teilen zu können, das ist für mich also dann eine gelungene Osterfeier. Also wenn ich das spüre, so hey, ja, es ist wirklich was anders als vorher.
Ja, das ist echt. Und wenn man dann wirklich diese Osterfreude spürt und sich gegenseitig, dass der Herr ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, zuruft und es irgendwie auch fühlt. Mhm. Aber ja, man kann es nicht herstellen, aber ich oder wir würden euch anregen, da wirklich irgendwie gute Formen zu finden oder Formen zu finden, in der man als gläubige oder als ungläubige Person da in den Gottesdienst kommt und eben einerseits individuell, aber auch in der Gemeinschaft irgendwie so Antwort finden kann auf das, was sozusagen durch die Texte, finde ich, eher so als Selbstkundgabe und Offenbarung Gottes ja irgendwie in den Raum gestellt werden. Also gerade den Predigttext, den wir euch gelesen haben, aber auch den Wochenspruch aus der Offenbarung, finde ich, ist auch so, so bam, aber was mache ich jetzt damit? Also Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle so. Keine Ahnung, also ich muss ehrlich sagen, dann steht der da so im Raum, dieser Satz, oder ihr lasst ihn weg, aber der ist jedenfalls, finde ich, auch so, muss erstmal mit dem Schlüssel des Todes und der Hölle, vielleicht auch, brauchst dazu auch noch einen Schlüssel der Lebenswelt, um irgendwie dieses Verständnis aufzuschließen, was eigentlich jetzt dieser Satz in unserer Welt und an diesem Abend, in dieser Nacht uns sagen will. Was ich total schön finde als vorgegebenen Text ist der Psalm 118, der eben, ja, wie alle Psalmen, irgendwie aus menschlicher Perspektive auf Gottes Erfahrung antwortet. Und da habe ich eine sehr schöne Übersetzung, finde ich, gefunden im Bube Rosenzweig, die mich angesprochen hat, wo eben diese Todesmetaphorik oder Todeserfahrung eben auch mit gar nicht unbedingt mit Tod übersetzt wird, sondern dann eben mit im Gegenteil mit Befreiung, also den Tod überwunden heißt irgendwie, du hast mich befreit, oder ein Vers ist, ich danke dir, dass du mich gebeugt hast und wartest mir zur Befreiung, anstatt jetzt bei der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Also ich finde tatsächlich das Bube Rosenzweig nochmal sehr schöne alternative Worte findet. Also wie immer sehr poetisch und manchmal auch nicht ganz easy, aber für mich auf jeden Fall leichter als das, was hier, glaube ich, eben Luther euch uns sagt. Genau, und entschuldigt, dass ich kurz gesucht habe, aber in diesem schönen Format von Bube Rosenzweig gibt es immer keine Psalmverse. Das ist ganz schwierig, die Parallele zu finden.
Ich habe auch was Schönes noch zu Psalm 118 gefunden und an dieser Stelle ein kurzer Werbeblock für alle ZuhörerInnen, die das noch nicht kennen. Die Datenbank Liturgien der Verheißung aus der Nordkirche. Das ist wirklich eine tolle Textquelle, wo Menschen ihre liturgischen Elemente und Ideen zur Verfügung stellen. Und da habe ich was ganz Schönes gesehen, was von Psalm 118 ausgehend wie eine Verschachtelung war mit diesem Ruf der Auferstehung, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Weil ich merke auch aus meiner Sozialisierung, ich finde diesen Ruf wichtig und schön und gleichzeitig, ey, der braucht Wumms, sonst funktioniert es nicht. Also das Leben geht davon aus, dass wir da immer wieder einstimmen und das laut teilen und uns zurufen und nicht, dass ich das still von irgendeinem Ambo aus einmal ausspreche. Und da hat mir das so gut gefallen, dass es quasi so eine Kreuzung war, wo die Liturgin dann immer wieder einzelne Verse aus Psalm 118 nimmt und die Gemeinde immer wieder gemeinschaftlich in diesen Ruf einstimmt. Der Herr ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Und da diese Energie, die dadurch generiert wird, hat mich irgendwie total unmittelbar angesprochen.
Voll. Also und tatsächlich wäre ich jetzt an dieser Stelle auch unkritischer als vielleicht sonst manchmal mit dem kryptologischen ja, Ausdeuten von Psalmen. Weil ich irgendwie merke, das ist diese Psalmsprache, wir haben leider keine christlichen Psalmen. So, wir dürfen auf diesen Schatz des Gottes des Ersten Testaments zurückgreifen. Und genau, auch da, ich finde wirklich diesen letzten Vers von Psalm 118 auch großartig, weil der eben nochmal in anderer Art und Weise eigentlich für mich das formuliert, was der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, versucht zu formulieren, oder Osterfreude eben im Terminus sozusagen. Nämlich, also nach Buber Rosenzweig, dieser ist der Tag, den er aufgetan hat, jauchzen wir und freuen uns sein. Also auch nochmal dieses, wir kennen das ja sicher auch mit dem, dies ist der Tag, den der Herr macht, und wenn nicht die Osternacht und den Ostertag aus christlicher Sicht gesprochen, dann welchen Tag hat Gott gemacht? Und sozusagen, wenn man einen Tag auswählen könnte, würde ich vielleicht schon sagen, es ist Ostern. Und von daher, ja, wünschen wir euch, hoffen wir, dass wir euch schöne Anregungen gegeben haben, die Lydia noch ergänzen will.
Also genau, die Zeit ist schon fortgeschritten und ich höre auch gleich auf, aber eine Idee wollte ich doch nochmal weiter spinnen. Ganz zurück zum Anfang, wo wir über das Kind und die Lebendigkeit des Kindes geredet haben, da wollte ich irgendwie noch sagen, das ist was mich in dem Predigttext jetzt hier aus Johannes 5 irgendwie nochmal angesprochen hat, so dieses, ja genau, Gott weckt auf und die Frage dann noch, ne, wer ist es, Gott, Jesus, wie auch immer. Aber in diesem Text wird für mich schön beschrieben, dass es quasi weitergeht. Also in Vers 21 ist es dann, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn die lebendig, die er will. Also es ist quasi eine Bewegung ins Leben hinein, die weitergeht, also die ansteckt. Also Gott macht das und dann wird hier beschrieben, und der Sohn macht das übrigens auch. Und das ist für mich auch irgendwie eine Bewegung, die ich eben in diesem Kind so stark spüre. Also warum das für mich so eine treffende Übersetzung ist. So, ja, Kinder stecken krass an mit ihrer Lebendigkeit. Also ich liebe es, mich davon anstecken zu lassen, wenn es gut läuft mit Kindern, dass sie, also quasi diese Freude, die sie teilen und diese Energie, dass die überspringt auf mich. Und das ist irgendwas, wo ich auch denke, was eben aus diesem Text für mich herausgeht, dass diese Bewegung des Lebens, die geht weiter. Die geht von Gott aus und hinein in unsere Welt und im besten Fall eben durch uns als Gemeinde weiter hindurch in diese Welt hinein, das Leben. Und da habe ich einen Vers, der mich begleitet in diesem Jahr. Da heißt es, wissen will ich, habt ihr die anderen angesteckt mit Leben, so wie ich euch? Das kommt aus einem längeren Gedicht und ist aber nur dieser eine, also habt ihr die anderen angesteckt mit Leben, so wie ich euch? Das ist irgendwas, was für mich in dieser Osterbewegung und in dieser Lebendigkeit des Kindes irgendwie so ganz schön, ja, spürbar wird.
Voll. Und anstecken ist ja tatsächlich dann auch eben eventuell möglich durch diese Kerzen, die man sich gegenseitig ansteckt, ganz konkret. Aber ich glaube, das Bild trägt auch so, genau. Also cool, schöner Satz, ja. vielen Dank. Dir, Lydia, dass wir uns über diese Osternacht austauschen konnten und viele, viele Ideen haben für viele, viele Osternächte, die da kommen wollen. Vielleicht habt ihr auch was für die konkrete Osternacht in wenigen Tagen für euch gefunden in dem, was wir gesprochen haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr euch auch anstecken lasst von der Osterfreude, dass ihr Freude habt beim Vorbereiten und dann auch beim Feiern. Wie auch immer ihr es tun werdet. In Stille, mit Predigt, ohne Predigt, mit Tanzen, mit Feuer, mit Frühstück. Genau. Genießt den Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir freuen uns, wenn ihr bald mal wieder reinhört. Und wenn ihr mal uns was rückmelden wollt oder mitmachen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
Gottes Segen. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.